Willkommen bei Hundezüchten, eurem Podcast rund um das Thema Zucht. Von der Wurfplanung bis zur Welpenabgabe und mehr. Wir sind Claudia
und Konrad. Es gibt viel zu besprechen. Jede Folge ein Gast, ein Thema, klar praxisnah, direkt aus dem Züchteralltag.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hundezüchten. Heute geht es um ein Thema, was viele Züchterinnen und Züchter beschäftigt, nämlich was passiert denn, wenn die Hündin leer bleibt oder warum bleibt sie leer? Konrad, du bist reproduktionsmedizinisch tätig. Ist es meistens eine Infektion?
Nein, kann man leider nicht so einfach sagen. Und ich glaube, das Thema ist so komplex und so vielschichtig, dass wir bei diesem Gespräch heute mal versuchen werden, einen Bogen zu spannen über die verschiedenen Ursachen, warum was mit Fruchtbarkeit schieflaufen kann, sei es vom Rüden herkommen, sei es von der Hündin her, verschiedene Ursachen aufzuzeigen, um dann daraus schließen zu können, wie können wir dem ganzen Thema uns nähern. Und auch im Einzelfall, was können wir tun?
Du hast mir mal gesagt, dass so 15-30% aller Natursprünge quasi erfolglos bleiben. Und oftmals kommen die Züchter dann und sagen, ja, der Hund jetzt eine Infektion gehabt, ist da ein Erreger, muss ich da vorher irgendwas machen? Wie würdest du das einordnen?
Also es ist eigentlich noch viel schlimmer. Es ist eigentlich so, dass 15-30% ohne erkennbare Ursache nicht aufnehmen und erfolglos bleiben. Das heißt, das sind die Fälle, in denen nachträglich auch bei Aufarbeitung der Thematik nicht rausgefunden werden kann, was eigentlich die Ursache davon ist. Und damit ist schon mal so ein bisschen eine Marke gesetzt, dass es sich einerseits um eine statistische Sache handelt, dass die Tierzucht nicht in jedem Fall eine Belegung automatisch auch erfolgreich ist, sondern dass 15-30% leer bleiben. Da zeigt sich auch, dass es bestimmte Rassen möglicherweise Unterschiede in dieser Statistik haben, dass es Rassen gibt, die tendenziell eine bessere Fruchtbarkeit haben, zumindest über eine gewisse Zeit, und andere wieder eine, die nicht so gut ist. Und das ist genau die wichtigste vielleicht Aussage, die man schon am Anfang treffen kann, dass wir zu keinen 100% kommen werden, dass für eine Belegung erfolgreich sein kann.
Und was sind so deiner Erfahrung nach die typischen Gründe oder Ursachen, warum tatsächlich eine Hündin leer bleibt?
Tatsächlich ist es so, dass überall, wo man sich wieder beliest und was man auch in der Praxis mitbekommt, der Zeitfaktor, wann eine Hündin vorgestellt wird zur Übertragung bzw. zur Belegung, dass das der größte Einfluss ist. Und es ist eine Entwicklung, die ich auch schon jetzt über 10, 15 Jahre verfolge und wir dann mit unserer Deckzeitbestimmungsmethode über die Progesteronwerte an dem eigentlich wichtigsten von außen manipulierbaren Prozess angreifen, nämlich dass wir dieses Timing optimieren und das besser machen. Und so kann ich sagen, ja, das hat wirklich einen großen Effekt und hat auch viel Erfolg gebracht. Und wir stehen jetzt im Moment natürlich nach 15 Jahren Deckzeitbestimmung nach der HSB-Blendewert-Methode, stehen wir an einem Punkt, wo man sagt, ja, auch das hat dann Grenzen und auch dann bleiben immer noch Hündinnen leer leider. Und darüber wollen wir dann heute auch noch mehr sprechen.
Bleiben wir doch einfach gleich mal direkt bei dem Thema. Du hast es gesagt, das Timing ist wahnsinnig wichtig. Wann empfiehlst du denn, wann sollte gemessen werden, wie oft, was, wann sollte sie vorgestellt werden? Ein Rundumpaket.
Also, wenn ich wissen will, wann eine Hündin gedeckt werden soll, ist die Voraussetzung, dass wir wissen müssen, welche Möglichkeiten habe ich dann. Ist der Deckrüde ganz in der Nähe? Habe ich den vielleicht sogar selbst? Oder ist er in der Bekanntschaft? Kenne ich die Leute? Habe ich einen ganz kurzfristigen Zugang? Oder steht er sehr weit weg, dass ich eine lange Fahrzeit auf mich nehmen muss und auch einplanen muss, möglicherweise auch beruflich mich da orientieren muss? Oder ist es sogar so, dass ich eine andere Methode wähle, dass ich eine Samenübertragung wähle und eventuell sogar mit tiefgefrorenen Samen. Und je nachdem, wie die Voraussetzungen sind, muss man sich anders entscheiden, wie genau, wie oft man testet und was man alles machen will. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass bei einem normal gesunden Hunden und der Deckrüde steht in der unmittelbaren Nähe, vielleicht überhaupt gar kein Progesterontest notwendig ist, um zu einer guten Entscheidung zu kommen, wann die Hündin gedeckt werden kann. Während wenn ich eine lange Fahrt habe und lange Zeit überbrücken will, dann werde ich doch genauer mich da orientieren müssen. Und das ist eine, sagen wir mal, Pauschal-Faustregel, die man so machen kann, dass man etwa am 7. bis 9. Tag der Läufigkeit den ersten Progesteronwert nimmt. Da gibt es fast keine Hündin, die schon fertig ist und schon Eisprünge hat. Denn das ist das Ziel. Wir wollen wissen, wann Eisprünge sind. Und was man vielleicht nicht gerne glauben will, auch manchmal, wenn man Hündinnen, eigene Hündinnen beobachtet, dass man der Hündin selbst nicht wirklich ansehen kann, wann sie Eisprünge hat. Es gibt Verdachtsmomente von außen, aber es gibt keinen einzigen Nachweis und das geht immer nur über die Progesterontests. Das heißt, es gibt durchaus Hündinnen, die im typischen Fall sich gerade so rund um die Eisprünge beginnen, auch wirklich gut decken zu lassen und dann die entsprechenden Reflexe zeigen, während andere wiederum schon diese Deckbereitschaft eine Woche vor den eigentlichen Eisprüngen haben und es zum normalen Deckakt kommt, obwohl eigentlich noch viel länger Zeit ist. Aber das ist so nochmal, um jetzt auf die praktische Vorgehensweise zu kommen, sinnvoll, dass wir so um den 7. bis 9. Tag den ersten Progesterontest nehmen und abhängig vom Ergebnis dann weitere Untersuchungen planen. In der Regel sind das dann vielleicht insgesamt 2 bis 3 oder 4 Tests, die wir brauchen, um dann rauszukriegen, jawohl, wann kann die Hündin gedeckt werden.
Hältst du es für sinnvoll, nach dem Decken auch nochmal Progesteron zu testen?
Also das ist für die normale Situation erstmal nicht wirklich notwendig. Das brauchen wir nicht. Wir gehen davon aus, bei einer Hündin, die einen normalen Zyklus hat, dass sie auch dann sich normal weiterentwickelt. Im Fall einer Hündin, die leer geblieben ist, ist es aber durchaus eine ganz gute Idee, auch nachträglich nochmal Progesteron zu messen. Wir kommen drauf, weil möglicherweise der hormonelle Status dann nach der Läufigkeit nicht so, es könnte eine Ursache sein, dass es da zu Problemen mit der Fruchtbarkeit kommt, wenn der nicht normal abläuft. Und dann, immer wenn der Verdacht in die Richtung geht, ist auf jeden Fall eine gute Idee, auch nachträglich zu testen.
Hast du gerade schon Hormone angesprochen? Sollen wir bei dem Thema direkt bleiben? Gibt es hormonelle Probleme, warum eine Hündin leer bleiben kann?
Ja, genau. Also ich will vielleicht mal diese Gruppe schon noch mal ein bisschen komplett machen. Wir haben angefangen eigentlich, was für Ursachen gibt's denn überhaupt? Und wenn wir da sehen, wir haben angefangen mit den Fällen, die wir überhaupt nicht beeinflussen können und für die wir auch keine Erklärung finden. Das sind diese 15 bis 30%. Dann ist das schon mal eine richtig große Gruppe. Da können wir gar nichts gegen machen. Als nächstes sind infektiöse Ursachen, die eine Rolle spielen können und auch Einfluss haben. Wir werden aber sehen, dass das ein sehr wenig eigentlich echte nachweisbare Faktoren gibt, warum eine Hündin leer geblieben ist aufgrund infektiöser Ursache. Aber haben wir auch Chancen. Dann gibt es die ganze Gruppe dieser Gebärmuttererkrankungen und Eierstockerkrankungen. Und das fließt so ein bisschen ineinander über, denn besonders wenn die Voraussetzung einer Gebärmutter und Eierstockerkrankung vorliegt, dann tun sich Infektionserreger auch leichter, sich anzusiedeln. Also da sieht man schon, dass das nicht automatisch immer nur eine monokausale Ursache ist, sondern oft mehrere Ursachen zusammenkommen. Und drüber raus kommt dann eben die hormonelle Ursache noch mit in Betracht, dass also beispielsweise Hormone, die am Eierstock gebildet werden, und da hören wir schon raus, das ist also eine Eierstockerkrankung, die dann Hormone durcheinander bringt und auch eine Ursache für Probleme sein kann. Zusätzlich zu diesen ganzen Dingen kommen die Umweltfaktoren, und da werden wir eine ganze Liste haben, was die Ernährung angeht, was auch dieses Timing angeht, da haben wir jetzt schon drüber gesprochen, aber da gibt's auch noch das, wie die Hündin gehalten ist, in welcher Sozialisierung sie steht, also die Familienhund- oder Zwingerhaltung oder mit mehreren zusammen und so weiter, hat also auch Einfluss darauf. Und am Schluss, last but not least, eigentlich auch die genetischen Faktoren. Das heißt also, wir haben so eine ganz Bündel von 6 großen Gruppen, die eine Rolle spielen bei der Fruchtbarkeit. Und davon wollen wir jetzt mal, haben wir eben das Timing jetzt schon angesprochen und kommen dann zu den hormonellen Ursachen, die da durchaus eine Rolle spielen und die vor allem auch eine Chance bieten, wenn da was vorliegt, dass man, wenn man was rechtzeitig erkennt, auch was tun kann. Und da spielt wieder das Progesteron, das uns hilft, die Eisprünge zu terminieren, eine ganz große Rolle.
Ist das das einzige Hormon, wo du sagst, es sollte man im Auge behalten? Oder empfiehlst du, wenn jetzt eine Hündin, sagen wir mal, beim ersten Versuch leer geblieben ist, zur hormonellen Abklärung auch noch weitere Untersuchungen?
Also bei den Hormonen ist vor allem das Progesteron, ist das wichtigste Hormon, das eine Rolle spielen kann, spielt aber auch die Schilddrüse eine Rolle. Und da gibt es die 2 Haupthormone, die uns über die Schilddrüsenfunktion eine Auskunft gibt. Und das ist das freie T4, also Thyroxin. Und es ist das TSH, das Schilddrüsenhormon, stimulierende Hormon, das uns in der Kombination schon über grobe Veränderungen Aufschluss gibt. Und bei aller Vorsicht, denn es gibt auch Normalbefunde bei Hunden, die ein Thema mit der Schilddrüse haben. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was man bei der Fruchtbarkeit mit im Blick haben soll, auch die Schilddrüse mitzutesten.
Wenn jetzt rauskommt, der Hund hat eine Schilddrüsenunterfunktion, heißt es für mich als Züchter dann, mit dem kann ich nicht züchten oder ist das was, wo man behandeln kann?
Ja, das ist natürlich jetzt ähnlich wie mit der Gelbkörperschwäche. Also beides ist Gelbkörperschwäche, macht zu wenig Progesteron. Schilddrüsenunterfunktion macht zu wenig Schilddrüsenhormon. Das sind Erkrankungen, die wir gut behandeln können oder mit denen wir ja diese Hormone substituieren können in Form von Tablettengabe beziehungsweise Kapseln, die wir geben und damit diesen Effekt wirklich kaschieren und ausblenden. Auf der einen Seite kann man dadurch eine Trächtigkeit, die möglicherweise gefährdet ist, bis zum Ende durchziehen. Und insofern ist es eine echte Hilfe und eine echte therapeutische Maßnahme. Auf der anderen Seite ist es natürlich bei Hunden, die latent eine Schilddrüsenunterfunktion haben oder auch an einer Gelbkörperschwäche leiden, doch alle deuten alle Hinweise darauf, dass das eine erbliche Komponente hat, die nicht zu klein ist. Das heißt also, im Einzelfall muss jeder genau nochmal sich überlegen und vielleicht auch im Rahmen mit der Zusammenarbeit mit dem Zuchtverband überlegen, ob denn dann eine Zucht auch wirklich sinnvoll ist mit diesen Tieren, die da ein chronisches hormonelles Thema haben.
Jetzt hast du vorhin schon die Infektionserreger angesprochen und auch von den Züchtern höre ich immer mal wieder, man sollte auf Mykoplasmen testen, man sollte auf Brucella testen, auf Streptokokken. Welche Tests hältst du überhaupt für sinnvoll, beziehungsweise wie aussagekräftig sind die? Und bringt es dann einfach mal was, ich sage jetzt einfach mal ganz blöd pro forma, einfach ein Antibiotikum drauf zu hauen?
Also, ja, das ist genau natürlich die Frage. Also grundsätzlich sind wir ja wirklich dankbar. Ich komme noch aus einer Zeit, das ist, darf ich gar nicht fast sagen, in der wir nicht viel Labormedizin gehabt haben. Und inzwischen haben wir unglaublich gute Methoden und Möglichkeiten, auch Erreger nachzuweisen und uns da zu orientieren, was denn möglicherweise als Krankheitsursache eine Rolle spielen kann. Und ganz vorne steht für mich in der Hundezucht die Brucellose, Brucella canis, was wirklich eine schlimme Krankheit ist, die Fruchtbarkeit in Zwingern und in ganzen Gruppen extrem stark beeinträchtigen kann und zusätzlich auch noch eine Zoonose ist, das heißt auf den Menschen übergehen kann und da Probleme macht. Also eine ganz, ganz wichtige Erkrankung, die auszuschließen ist in dem Fall, wo man irgendeinen Verdacht darauf hat. Und Unfruchtbarkeit ist da ein Verdachtsfall. Insofern ist das wichtig zu erkennen. Wir sind hier in Deutschland in der wirklich guten Situation, dass wir nur sehr, sehr wenige Fälle an wirklich Brucellose haben. Und vielleicht kann ich das, um das einzuordnen, schon mal dahingehend noch sagen, dass bei uns der Handel mit Samen mit anderen europäischen Ländern, aber auch mit dem Ausland nicht limitiert ist und kein Brucellose-Test gefordert ist. Das heißt, dass wir auch keine Problematik darin sehen oder auch die offiziellen Behörden hierin keine echte Problematik sehen, dass die Gefahr extrem groß wäre, dass wir uns was einschleppen. Nichtsdestotrotz müssen wir damit rechnen, dass das irgendwann mal auch kippen kann. Und insofern steht im allerersten Fall, wenn irgendwo ein Infertilitätsthema ist, der Ausschluss von Brucellose mit ganz vorne an einer wirklich sinnvollen Maßnahme. Und dann gibt's andere Tests, und wir haben es im Titel auch schon erwähnt, Mykoplasmen, Herpes und Co., neben den Brucellen noch, die alle ein Potenzial haben, Probleme zu machen. Da gehören auch E. coli-Keime dazu. Es kommen Streptokokken, Staphylokokken, Pseudomonaden, Klebsiellen und so weiter. Gehört alles dazu. Die haben ein Potenzial, dass sie Probleme machen. Aber alleine, dass sie da sind, bedeutet nicht, dass die Fruchtbarkeit eingeschränkt ist. Und das ist etwas, was uns wirklich Schwierigkeiten macht, mit diesem Wissen, das wir eigentlich haben, insofern umzugehen, dass wir daraus dann eine gute Konsequenz ziehen. Ich will das vielleicht mal am Thema der Mykoplasmen versuchen zu erklären, weil wir da noch eine Unterscheidung haben zwischen dem Nachweis von Mykoplasmen bei der Hündin und dem Nachweis von Mykoplasmen bei Rüden. Wenn wir Tests in der Population der Zuchttiere machen, dann haben wir je nach Region, wo wir sind, zwischen 30-80% positive Mykoplasmenbefunde. Das heißt, wir haben zum Teil über die Hälfte und deutlich über die Hälfte aller Tiere, die Mykoplasmen in sich tragen und potenziell auch dadurch gefährdet sind. Die haben aber normalerweise gar kein Problem. Das heißt, sie gehören eigentlich auch zu den normalen, ja, zu den normalen Bewohnern des Genitaltrakts bei der Hündin. Und insofern macht es uns ganz große Schwierigkeiten, nur durch einen Mykoplasmen-Nachweis auch zu sagen, da stimmt was nicht. Das ist so nicht richtig. Das kann ganz normal sein. Wir haben immer in dem Fall, wenn wir doch unerklärte Fruchtbarkeitsthemen und Problematiken haben, allerdings schon auch die Aufgabe, in die Richtung zu forschen und sagen, könnte da infektiös auch eine Ursache mit dabei sein. Insofern ist der Mykoplasmen-Nachweis absolut legitim, auch in diesem Infertilitätsprofil, was von den großen Laboren der Tiermedizin auch so angelegt ist. Da sind die Mykoplasmen mit dabei. Bisschen unterschiedlich noch ist es in der Situation zum Rüden, weil da gibt es auch eine Angabe dafür, dass also ein bestimmter Ausmaß an Befall mit Mykoplasmen einen Einfluss auf die Schädigung hat. Also wir haben, wenn wir über einen Normalbesatz von Mykoplasmen um das 100- bis 1000-fache haben, dann haben wir auch ziemlich sicher Schäden am Samen. Das Problem ist, wir können das unter normalen Bedingungen nicht wirklich quantitativ, also messbar sagen, wie hoch ist der Befall. Wir können nur nachweisen. Aber es gibt den Nachweis, dass beim Rüden Mykoplasmen genau den Samen, die Samenqualität ungünstig beeinflussen können. Und ich sage mal so, wenn ich jetzt einen Rüden mit schlechten Samen habe und ich habe den Mykoplasmen-Nachweis, dann habe ich einen guten Grund, den Rüden auch zu behandeln.
Was ja auch immer wieder gefragt wird, ist das Thema Herpes. Wie sieht es da aus? Wie kann ich vermeiden, dass Herpes im Zusammenhang mit der Aufnahme eine Rolle spielt?
Ja, wir haben natürlich bei Herpes gerne eine Assoziation, dass also da auch die Fruchtbarkeit deutlich beeinflusst werden kann. Und das ist nicht, wird auch nirgends absolut widersprochen. Das kann man auch nicht. Also das ist die Möglichkeit ist da, dass also auch Herpesviren auf die Fruchtbarkeit einen Einfluss haben. Ich glaube, was meistens übersehen wird, ist das so ein bisschen einzuordnen. Denn Herpes eigentlich ist erstmal verantwortlich für den Befall der Welpen. Also das heißt, an und für sich ist das klassische Problembild von Unterherpesviren so, dass die Hündinnen aufnehmen, auch wirklich tragend werden, eine Geburt haben, die Welpen sich in der Geburt, im Geburtskanal mit Herpesviren infizieren, weil die Herpesviren eigentlich in so dieser kühleren Region, die so ein bisschen vom Körperzentrum weg ist, besser vermehren können und wohler fühlen, dass die Welpen sich da infizieren und dann im Laufe der ersten Lebenstage, so bis zwischen dem zweiten, dritten bis zum fünften, siebten, achten Tag, dann an der Herpesvirusinfektion sterben, weil sie da auch noch etwas kühler sind als bei Körpertemperatur. Das ist der klassische Verlauf. Das heißt, im klassischen Sinne wird erstmal die Fruchtbarkeit nicht beeinträchtigt. Und dann bleiben möglicherweise noch Einzelfälle übrig, bei denen wirklich während der Trächtigkeit eine akute Viremie durch Herpesviren ausgelöst wird, durch irgendwelche Auslöser. Das müssten aber schon Auslöser sein, die im Moment die Immunitätslage der Hündin beeinträchtigen. Und dann könnte das auch zum Resorptionen führen und auch zu Welpen sterben oder beziehungsweise zum Abort führen. Die klassische Prophylaxe, die da möglich ist, ist die Impfung gegen Herpesviren. Und wir sind froh, muss ich schon sagen, dass wir diese Impfmöglichkeit haben. Die ist aber zugelassen und auch nachgewiesen in der Wirksamkeit gegen das Welpensterben. Ob und in welchem Maße mögliche fruchtbarkeitsrelevante Faktoren dadurch auch mit bekämpft werden, das wissen wir gar nicht sicher, weil dazu gibt es keinen entsprechenden Nachweis und keine entsprechende Untersuchung. Dagegen ist diese Impfung auch nicht zugelassen, weil es in dem Fall nicht untersucht worden ist, beziehungsweise auch gar nicht untersucht werden konnte. Also Herpesvirus, ja, ein Thema, auch eine begründete Angst, weil wenn was passiert, ist das fürchterlich mit anzusehen, wie die gerade frisch geborenen Welpen dann plötzlich, ohne dass man was gegen tun kann, sterben. Aber der Einfluss auf die Fruchtbarkeit ist doch zumindest extrem selten und gering anzusehen, in dem Sinne, dass sie die Konzeption, also das Aufnehmen überhaupt schädigen würden. Und insofern wird auch die Impfung da nicht ein Großteil der Hündinnen, die leer geblieben sind, plötzlich dazu führen, dass die dann auch aufnehmen.
Herr Konrad, jetzt hast du mir schon erzählt, die Ursachen, wo man eigentlich gar keine Ursachen findet, die haben wir einmal gesprochen. Wir haben gesprochen über verschiedene Infektionen. Wir haben gesprochen über Hormone. Wir haben gesprochen über das Timing, wo du sagst, es ist so immens wichtig. Und du hast vorhin einmal kurz angerissen, dass es auch Probleme beim Uterus beispielsweise geben kann. Was hast du da für Erfahrungswerte?
Ja, das ist ein wirklich spannendes Thema, weil natürlich die Gebärmutter wichtig ist, damit Welpen überhaupt eingenistet werden können. Ohne die Gebärmutter funktioniert nichts. Und wir haben bei der Gebärmutter der Hündin ja zwei Hörner und dann einen gemeinsamen Teil. Und die Welpen werden in den beiden Hörnern praktisch eingenistet und entwickeln sich. Also die Eizellen, die befruchteten, werden dort nisten sich ein und entwickeln sich zu den Welpen. Und da gibt es jetzt innerhalb dieser zwei Hörner unter Umständen Regionen, in denen ganz unterschiedliche Zusammensetzungen der Gebärmutter festzustellen sind. Das heißt, wir haben nicht eine histologische, also eine gewebliche Zusammensetzung der Gebärmutter, die überall gleich ist, sondern die verändert sich. Die verändert sich auch durch die Trächtigkeit, weil nämlich an bestimmten Gebieten eben die Plazenta angeheftet ist, und zwar für jeden Welpen natürlich auch einer, über den dann die Versorgung stattfindet. Und diese ganzen komplizierten Prozesse, die haben wir ganz schlecht im Griff und können die gar nicht richtig beobachten. Und trotzdem haben die Mensen Einfluss auf die Entwicklung der Welpen. So ist also davon auszugehen, dass wir in circa mal ganz als Faustregel mal 5% der Fälle bei Hündinnen einzelne Fruchtanlagen absterben und gar nicht zur Entwicklung kommen, obwohl sie sich eingenistet haben, durchaus als Normalbefund, sodass möglicherweise mehr Welpen angelegt sind, als dann nachher erkennbar sind bei der Trächtigkeitsuntersuchung. Das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist, dass dann auch gegen Ende oder Mitte oder Ende der Geburt die Versorgung beeinträchtigt werden kann, weil die Plazenta so nicht funktioniert. So ein Teil der Plazenta ist ja von der Mutter, von der Gebärmutterseite her definiert, vom Gewebe her, und ein Teil ist von der Fruchtanlage, von der neu wachsenden Frucht. So, also das ist ein kompliziertes Zusammenspiel, das wir gar noch nicht bis ins Detail verstanden haben. Aber was wir wissen, ist, dass also chronische Infektionen zum Beispiel, entzündliche Reaktionen aus irgendeiner anderen Ursache und vielleicht sogar aus einer allergischen Ursache oder was auch immer, einen Einfluss auf diese Zusammensetzung der Gebärmutter haben. Und zwar möglicherweise auch die gesamte Gebärmutterschleimhaut, die in der Hündin zu finden ist, in beiden Hörnern, oder nur an einigen Regionen dieser Gebärmutterschleimhaut. Und das kann die Fruchtbarkeit in dem Sinn beeinflussen, dass die Hündin entweder komplett leer bleibt oder auch weniger Welpen hat, als erstmal sich Eizellen eingenistet haben. Und das heißt, wir haben mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Das sind chronische Entzündungen, die an der Gebärmutter eine Rolle spielen können. Das sind Infektionen, die die Gebärmutter auch zur Entzündung bringen und da eine Rolle spielen können. Und es sind lokale Druckverhältnisse, auf die auch die Gebärmutter selber reagiert und da zu Komplikationen führen kann. Und last but not least spielt das Alter eine Rolle. Das heißt, die Gebärmutterschleimhaut bei der älteren Hündin hat eine Tendenz dazu, zu größeren Zysten zu bilden, sich größere Zysten zu bilden und damit auch in einen Bereich reinzufallen, der grundsätzlich die Fruchtbarkeit mindert. Es geht so weit, dass wir davon ausgehen, dass die abnehmende Fruchtbarkeit bei den Hündinnen im Laufe der Zeit ab einem Alter von 7, 8 Jahren, sagen wir mal so, wo man dann auch nicht mehr empfiehlt, die Hündin wirklich zur Zucht zu verwenden, damit zusammenhängt, dass die Gebärmutterschleimhaut sich nicht mehr in dem Maß zurückbildet und eine normale Struktur aufnimmt. Und das bedeutet nicht nur, dass sie vielleicht ihre Funktion nicht mehr aufnehmen kann, sondern dass er auch anfälliger ist gegenüber Infektionen. Da sind wir wieder bei dem Beispiel, dass es also manchmal zusammenkommt, eine Infektion, die bei der einen Hündin die Gebärmutter überhaupt nicht stört in ihrer Funktion, bei der anderen Hündin aber doch die Gebärmutter dann besiedelt und Probleme bereitet.
Du hast auch angesprochen, dass Umweltfaktoren eine Rolle spielen können. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Wir hatten ja den Hauptumweltfaktor schon angesprochen, und das ist das Timing, wann die Hündin und der Rüde zusammengeführt werden. Da könnte man ganz eigenen Podcast drüber machen. Aber es gibt natürlich auch andere Faktoren, und da will ich mal sagen, einer der größten Umweltfaktoren stellt ja die Ernährung dar. Und da würde ich jetzt, wenn ich mich mit dir unterhalte, vielleicht mir zu viel zumuten und sagen, dass ich jetzt da was erzählen würde. Ich glaube, da kannst du sogar noch mal ein bisschen wichtigeren Beitrag noch dazu geben, was eigentlich wichtig ist als Voraussetzung für die Hündin, dass sie wirklich erfolgreich belegt wird, was ernährungstechnisch da noch eine Rolle spielt.
Da geht es mir jetzt wie dir, da könnte ich auch einen kompletten Podcast drüber machen, aber zumindest um so ein paar Hints dazu zu geben. Natürlich ist das Beste, wenn die Hündin in einer optimalen Körperkondition ist. Also der Body Condition Score, sagt man so schön, zwischen 4 bis 5 von 9. Denn wir können in beide Richtungen ein Problem bekommen. Wenn die Hündin übergewichtig ist, weiß man, dass es zu einer Verringerung der Wurfgröße kommen kann. Also es beeinträchtigt starkes Übergewicht die Ovulationszahlen. Zudem haben übergewichtige Hündinnen häufig ein Problem beim Geburtsvorgang. Das heißt, der Geburtskanal kann eingeengt sein, es kann zu Wehenschwächen kommen. Und man weiß auch, dass die Laktationsleistung ganz häufig sinkt und nicht mehr ausreichend ist. Umgekehrt, wenn ich Untergewicht habe, dann habe ich einen Energiemangel. Das heißt, die Welpen werden nicht richtig versorgt. Ich habe eine erhöhte Welpensterblichkeit, weil die Vitalität der Welpen beeinträchtigt ist. Und die neugeborenen Welpen sind im Regelfall auch untergewichtig. Wenn ich mir den Verlauf der Trächtigkeit angucke, dann habe ich ja hier einen Riesenunterschied, Trächtigkeit Hund zu Trächtigkeit Katze. Beim Hund sagt man, ab Tag 43 der Trächtigkeit beginnt das Größenwachstum der Welpen. Und dann braucht die Mutter natürlich viel mehr Energie, weil die Welpen jetzt wahnsinnig an Körpermasse zulegen. Und das muss ja irgendwo herkommen. Das bedeutet, die Mutter wird im Regelfall ad libitum gefüttert. Die darf so viel fressen, wie sie möchte. Das Problem ist eher, dass sie überhaupt das Futter noch aufnehmen kann. Denn wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe 7, 8, 9, 10 Welpen in der Gebärmutter. Und das drückt ja auch irgendwo hin. Das heißt, die Kapazität des Magens ist rein raumgreifend irgendwann aufgebraucht. Und das heißt, ich brauche wirklich ein Futter, was in möglichst wenig Nahrung möglichst viel Kalorien drin hat. Und da muss ich auch aufpassen, dass ich nicht, wenn dann die Hündin geworfen hat, das Futter sofort wieder umstelle, denn die eigentliche Leistung beginnt jetzt. In der Laktation hat die Hündin einen unfassbar hohen Energiebedarf, der geht auf das 3,5-fache wie im Normalzustand. Und dann muss ich halt so langsam, wenn die Welpen abgesetzt sind, auch wieder auf den Normalzustand zurückkommen und nicht in dem Tempo weiterfüttern, weil sonst bin ich wieder im Übergewicht für den nächsten Wurf.
Ja, da ganz herzlichen Dank. Das ist schon, man merkt, man spürt auch schon, da könntest du gerade noch weiter erzählen und noch weiter reden. Aber wenn wir bei den Umweltfaktoren sind, die Ernährung, ich denke es wirklich, das ist einer der wichtigsten Bestandteile unserer Möglichkeiten, wie wir auf die Umwelt der Hunde Einfluss nehmen. Trotzdem darf nicht vergessen werden, dass auch diese Umgebung, in der die Hündin wohnt, wo lebt sie? Lebt sie in einer Wohnung? Lebt sie in einem Haus mit Garten? Lebt sie in einem Rudel, das viele Hunde zusammen sind? Ist es eine Zwingerhaltung möglicherweise, dass sie gar nicht viel Kontakt haben zu Menschen? Und ist es vielleicht aber eine individuelle Haltung? Leben sehr viele Hunde zusammen, die sich gegenseitig auch beeinflussen? Was ist mit den Altersunterschieden? Sind da Hunde dabei, die schon alt sind und möglicherweise dann als Keimreservoir in der Mundhöhle? Zahnbehandlung ist nicht, ist immer wieder ein Thema, die Zahngesundheit, die da möglicherweise Erreger so latent im Rudel ausbreiten. Also ganz viele Faktoren schon von der gesundheitlichen Seite, aber eben auch von der sozialen Seite. Wie ist die Stellung im Rudel der einzelnen Hündin oder auch des Rüden? Wie kann man die beurteilen? Ist möglicherweise der Effekt, den wir häufig beobachten, dass Hündinnen im Rudel dann nachziehen mit der Läufigkeit und sich tendenziell synchronisieren, aber manchmal so bei einzelnen Hündinnen, dass sie sogar unterdrückt werden in der Läufigkeit und in dem Zyklus da eigentlich einen negativen Einfluss haben. Auch das ist in den Einzelfällen sehr unterschiedlich und man muss doch sehr genau sich überlegen, was, wie ist die Stellung zu Hause in dem Bestand. Also insofern interessante Fragen, die es aufzuarbeiten gibt, wenn dann ein Fall ist, wo vielleicht bei einem größeren Bestand Probleme mit der Fruchtbarkeit auftreten. Zusätzlich sind auch noch die generellen, das Ausgesetztsein zu möglichen Umweltgiften, auch spielt das eine Rolle. Und da kommen zum Teil ganz verrückte Sachen vor. Also es reicht von den Weichmachern in Hundespielzeug, was Zeit eine Phase gab, der das eher mal ein Thema war, vielleicht jetzt nicht mehr ganz so schlimm, weil es besser untersucht ist, aber trotzdem noch eine Möglichkeit gibt. Billige Hundespielzeuge können da mit Weichmachern versehen sein, die definitiven Einfluss auf die Fruchtbarkeit haben. Aber es können bis hin auch zu Situationen fahren, wo wir dann rausbekommen haben, mal eine Besitzerin, eine Hundin war mal ganz gut hinterher und hat im Endeffekt nachgewiesen, dass ihre Hündin Amphetamine genommen hatte. Also irgendwo unter der Parkbank da mal Tabletten geschluckt hat, die nicht wirklich zuträglich waren. Also da ist auch ein ganz breites Spektrum, was da möglich ist, was aus der Umwelt her die Fruchtbarkeit mit beeinflussen kann.
Jetzt fehlt uns noch ein Punkt und dann habe ich eine, ich sag mal, sehr fiese Frage für dich. Aber zuerst, du hast vorhin ganz kurz angeschnitten, dass es auch genetische Ursachen haben kann. Hast du da Beispiele? Gibt es da irgendwas?
Ja, da sind wir natürlich in einem Bereich, den wir gerne eigentlich von der medizinischen Seite erstmal ignorieren, weil wir da keinen direkten Zugriff haben, der aber, glaube ich, mit auch ein ganz, ganz entscheidender ist und dann fast mit der größte Anteil ist, nämlich die Genetik, die schon dadurch erkennbar ist, dass es Rassen gibt, die eine bessere Fruchtbarkeit haben und Rassen, die eine schlechtere Fruchtbarkeit haben. Und das kommt nicht primär durch die Haltung oder durch die Unvernunft der Besitzer von einer Rasse gegenüber der anderen. Das lasse ich mir nicht einreden, sondern die Menschen sind schon in jedem Rasse Besitzer, sind doch auf einem Stand und in unterschiedlichen unterschiedlich unterwegs vielleicht, aber doch können dieses ganz gut auch einschätzen, was mit der Hündin los ist. Nein, es gibt als Hauptfaktor, der dazu geeignet ist, die Fruchtbarkeit irgendwann zu senken, ist die Inzucht zu nennen. Da haben wir leider aber kein Maß, bei dem genau eine Problematik eintritt. Da gibt es mal Faustregeln dafür, aber im Einzelfall ist das nicht so, sondern es ist so, dass es durchaus Rassen gibt, die relativ eng gezogen sind und eine gute Fruchtbarkeit haben. Aber irgendwann kippt das. Das heißt, Inzuchtdepression, da ist ein ganz wichtiger Faktor die Fruchtbarkeit. Irgendwann kippt das. Und es ist, finde ich, eine ganz große Herausforderung, die auch in der Zukunft noch für Rassehundevereine sich zu organisieren und offen zu sein gegenüber der Erkenntnis, stehen wir an einer Situation, in der wir einfach die einen Kipppunkt erreicht haben und müssen wir uns überlegen, ob wir züchterisch auf die Fruchtbarkeit mehr Einfluss nehmen als auf alle anderen Dinge und immer zu schieben und zu suchen, nach Erregern zu suchen. Großes Thema. Ich verspreche mir und hoffe mir von der Zukunft, dass wir da mehr Informationen durch Auswertung von einer großen Datenbasis, die uns leichter macht durch künstliche Intelligenz, dass wir dadurch bessere Informationen kriegen, in welchem Maß im Einzelfall in einer bestimmten Rasse die Genetik dann auch wirklich an der Fruchtbarkeitsthematik beteiligt ist.
Ich habe es ja schon angekündigt, jetzt kommt die fiese Frage. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Neuzüchter und ich hatte jetzt das Pech, gerade bei der ersten Belegung ist meine Hündin leer geblieben. Das klingt es ja so ein bisschen nach Detektivarbeit, was du alles jetzt gerade aufgelistet hast. Dann komme ich jetzt mit einer Liste zu dir und sage, ich möchte, dass Progesteron bestimmt wird, dass die Hormone bestimmt werden, dass hier ein bakteriologisches und virologisches Profil gefahren wird, ein Ultraschall, eine Biopsie. Muss ich mir das so vorstellen oder was ist sinnvoll zu machen?
Ja, da geht es. Ich finde die fremde Frage sehr realistisch. Das ist eigentlich keine fiese Frage, sondern es ist doch genau die wir ja vor der wir immer wieder stehen. Und ich glaube, das Entscheidende und Wichtige ist, dass man sich ein bisschen und hoffe, dass wir dazu beitragen konnten, dass man ein bisschen einen Überblick bekommt und nicht nur verunsichert wird, sondern auch ein bisschen entspannter wird und sagt, man muss nicht im Einzelnen jede Untersuchung wirklich gemacht haben. Es gibt auf für hormonelle Veränderungen mehr Hinweise als nur die Fruchtbarkeit selbst. Das heißt, wir können über einen Zyklusverlauf auch Hinweise bekommen, ob die Hormone einen Einfluss haben können oder nicht. Wir können durch Untersuchungen vor der Belegung einen Hinweis bekommen, ob ein Infektionsrisiko besonders hoch ist oder nicht bei einer Hündin. Und insofern brauchen wir nicht alle Untersuchungen machen. Ich glaube sogar, dass es Situationen oft oder dass die Möglichkeit der Untersuchung oft überschätzt wird, wenn ich beim ersten Leerbleiben ein komplettes Infertilitätsprofil mache, werde ich häufig mehr verunsichert, als ich eigentlich wichtige Informationen daraus erzielen kann. Ich glaube, man muss schon abgestuft vorgehen, indem man sieht, wie oft ist was vorgekommen, wie hat sich das geäußert. Und erst anhand von so einem guten Vorbericht, der wirklich essentiell ist für so eine Einzelmaßnahme, die wir mit den Züchtern zusammen erarbeiten, wenn das erarbeitet ist, dann kann man einen Maßnahmenkatalog machen. Ich würde dem einfachen Züchter, der eine Züchterin hat, die Hündin einmal leer geblieben ist, einfach raten, genauso weiterzumachen, gutes Deckzeitbestimmungen zu machen, vor der Belegung, auch die Zuchtplanung mit dem Verband nochmal zu überdenken, ob das gut gemacht worden ist. Eventuell von der Fütterung nochmal das überarbeiten lassen und klären, dass die ideal ist und auch vielleicht Bestandteile drin sind, die da die Fruchtbarkeit zumindest unterstützen oder die wesentlichen Funktionen unterstützen, die für die Fruchtbarkeit notwendig sind. Und dann eben nach einem guten Deckzeitbestimmung dann zum Decken zu gehen. Und dann wird die in aller Regel auch aufnehmen und beim zweiten Mal eben, wenn es das erste Mal nicht gewesen ist.
Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen die Prävention angesprochen, weil wir haben uns jetzt ganz viel unterhalten, quasi über, was mache ich, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Was kann man denn vorbereitend machen, um die Chancen zu verbessern? Fütterung hast du gerade schon angesprochen, Timing, gibt es noch was?
Also genau die Fütterung und diese in Zuchtkondition zu bringen, das ist ja eigentlich nur, dass man wirklich die, wie du vorhin am besten schon gesagt hast, den Body Conditioning Score so einstellt, dass das optimal ist. Ich glaube, die Zuchtplanung in Zusammenarbeit mit den erfahrenen Züchtern, die ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Bestandteil, der oft unterschätzt wird, weil einfach die Fruchtbarkeit oder die Erfahrung, die Mitglieder in einem Verband haben, schon ein wichtiger Bestandteil sein kann, welche Hündin und welche Rüde zusammenpassen. Wir haben im Übrigen sogar bei den komplizierteren Fällen, wenn man das macht, die Chance, dass man über eine Doppelbelegung, das hat man noch gar nicht angesprochen, mit zwei Rüden eine bessere Chance hat. Aber das ist schon sehr im Detail und für die, sagen wir mal, Anfangszucht ja auch nicht relevant. Ich glaube, die entscheidende Erkenntnis, die muss sein, dass ich wirklich eine gesunde Hündin haben muss und auch einen gesunden Rüden brauche. Und man muss manchmal selbst zurücktreten nochmal und überlegen, gibt es vielleicht irgendwelche Erkrankungen, die ich selber eher ignoriert habe, weil ich mich daran gewöhnt habe, oder irgendwelche Zustände, sei es allergische Dispositionen oder sei es doch hormonelle Dispositionen, die da sind, die auch die Fruchtbarkeit einschränken können. Und so die Erwartungshaltung vielleicht ein bisschen reduziert gegenüber dem, was man hat. Wenn das alles normal und ausgeschlossen ist, dann habe ich auch bin ich guter Dinge, dass es dann auch beim nächsten Versuch auch klappt.
Kannst du einmal noch in ein paar Stichworten zusammenfassen, quasi die Take-Home-Message, was für den Züchter relevant ist?
Also für mich ist es ganz wichtig, dass wir diese das Timing, wann eine Hündin belegt werden soll, optimieren. Da können wir auch an verschiedenen Stellen nochmal im Detail nachschauen und können sie auch jeder, der zuhört, auch dann individuell bei, wenn das in Frage kommt, nochmal sich melden und im Detail nachschauen, wie das geht. Das Zweite ist, dass wir uns im Klaren sein müssen, dass es nicht die eine Ursache gibt, sondern dass es oft mehrere Ursachen sind, die zusammenkommen, die einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit haben. Und ich hoffe, dass es uns gelungen ist, dass wir jetzt in diesem Zusammenhang sagen, es gibt einfach mal 15-30% Hündinnen, die leer bleiben, ohne dass es irgendeine Komplikation ist. Die sind völlig gesund und es klappt beim nächsten Mal mit derselben Chance wieder. Dann gibt es Infektionserreger, die eine Rolle spielen. Und wenn wir einen Verdacht haben, dass so eine Erregersache dabei war, ist das Allerwichtigste, dass man die Brucellose ausschließt, weil die wirklich fatal wäre, wenn wir sie finden würden. Zum Glück haben wir sie nicht oft. Dann gibt es andere Erreger, die wir ganz gut beeinflussen können, wenn wir die zum Beispiel im Rahmen der Untersuchung am Anfang der Läufigkeit bei der Hündin entdecken. Und das ist eine relativ einfache Untersuchung, die man gynäkologisch eben vornimmt, den Scheidenabstrich und dann möglicherweise noch eine Zusatzuntersuchung, um zu sehen, dass hier vielleicht eine Übersiedelung da ist von Keimen, die gar nicht problematisch sind, aber einfach zu viel sind und zu einer Entzündungsreaktion führen. Damit kann man dann auch schon gegenwirken und kann da schon einen großen Faktor ausschließen. Und wenn dann die hormonelle Situation passt, und das habe ich gesagt, können wir vorberichtlich auch bei dieser gynäkologischen Untersuchung am Anfang der Läufigkeit spätestens dann besprechen, dann haben wir, glaube ich, einen großen Bogen gemacht und haben einen Einfluss überlegt, wie wir die Hündin tragend bekommen, in Zusammenhang noch mit der Haltung selber, dass man sich überdenkt, ob man in irgendeiner Weise da noch was optimieren kann.
Konrad, vielen Dank. Das war unfassbar viel Information in kurzer Zeit. Falls im Nachgang Fragen kommen, liebe Zuschauer, gerne die HSB Blendiwetsch kontaktieren, entweder per E-Mail oder auch per Telefon. Wir haben eine Telefonassistentin, die Sie dann gerne weiterverbindet bzw. Ihr Anliegen aufnimmt. Sie können selbstverständlich auch unter dem Video kommentieren, wenn Sie sagen möchten, wir möchten gern mehr über die genetischen Prädispositionen hören oder mehr über die Erreger. Dann können wir das für den nächsten Podcast mit einbeziehen. Konrad, das Schlusswort überlasse ich dir und bedanke mich schon mal für dein Fachwissen heute Abend.
Ja, Claudia, ganz herzlichen Dank auch für die Moderation und für diese durch die Sendung führen. Eine Situation, die für uns jetzt etwas neues Format ist. Ich hoffe auch, dass das entsprechend die Resonanz erhält und dass das positiv ankommt. Auch da gerne mal einen Daumen hoch oder kommentieren, was wir noch anders machen können. Und ich freue mich einfach auf Anfragen und Rückfragen zu dem Thema Fruchtbarkeit bei der Hündin und beim Rüden, wo Sie sagen, das ist hier ein bisschen kurz gekommen, aber auch das ist ja eine Idee, dass wir das speziell nochmal uns das vornehmen. Insofern, es bleibt also viel zu besprechen und ich freue mich auf das nächste Mal.